Und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 13. Die Strafbar ist zurück nach ungefähr 4 Wochen Pause. Es ist echt ein bisschen komisch. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, ich bin immer noch Doktorandin im Strafrecht und mache ein bisschen Kommunalpolitik, momentan ein bisschen mehr, und mache mit Daniel diesen Podcast. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Auch überraschend nach 2 Wochen Urlaub immer noch. Das ist ja immer eine Operation als Selbstständiger. Was machen wir hier? Wir machen die Strafbar. Was ist die Strafbar? Die Strafbar ist ein Podcast über Strafrecht. Wir unterhalten uns nicht nur über das Kernstrafrecht, sondern auch alles, was links und rechts des Weges liegt, ob erschlagen oder erdrosselt, ist uns dabei egal. Und das ist unser Auftrag. Wir haben in Folge 0 so ein bisschen aufgeschrieben, auf welche Regeln wir uns dabei halten. Wenn euch das wahnsinnig interessiert, hört mal rein. Hört nicht in Folge 1, da haben wir das mit der Technik versaut. Rein, das ist immer doof. Was ist euer Auftrag? Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns E-Mails, es werden immer mehr. Schreibt uns Kommentare, das ist auch schon ein, zwei Mal passiert.
Auf der Homepage.
Was übrigens spannend ist, wir sind weit im 4-stelligen Bereich, was die Hörer angeht, und robben uns an den 5-stelligen Bereich ran. Und trotzdem niemand kommentiert, schreiben aber viele Leute E-Mails. Da freuen wir uns. Und es twittern ganz viele Leute. Folgt uns auf Twitter, @diestrafbar, @juraeule oder @derbrunki, und schreibt uns da. Einige von euch machen das ganz aktiv. Da freuen wir uns immer. Die Themen, Laura, wie heißt unsere Folge?
Unsere Folge heißt Das Schweigen, Das Sterben und die Geier.
Gut.
Es wird großartig.
Dann geht's mal los.
Wir fangen an mit Florian Post und das Recht auf Aussageverweigerung. Was ist passiert und wer ist überhaupt Florian Post? Also, fangen wir ein bisschen früher an. Es geht um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Der ist vor ein paar Wochen schon mal durch ein paar Podcasts gegangen. Wir haben den selber nicht besprochen. Vielleicht besprechen wir ihn irgendwann nochmal, aber das ist auch nicht so relevant. Da sind so ein paar Sachen drin, dass jetzt zum Beispiel auch Drohungen mit Taten gegen beispielsweise sexuelle Selbstbestimmung oder persönliche Freiheit strafbar sein sollen. Es gibt eine Strafschärfung bei der Verleumdung und der 188, das ist, da geht es um Beleidigung, glaube ich, von öffentlich stehenden Personen. Das soll jetzt auch explizit für Kommunalpolitiker gelten. Genau, das sind so ein paar Sachen. Und das ist vor allem durch die Medien gegangen, die Passwort- und IP-Adressenherausgabe von sogenannten Telemediendiensten. Telemediendienste sind so alles, was wir kennen, also auch WhatsApp und Facebook und so alles. Das ist schon technisch ein bisschen problematisch. Und jetzt steht hier, dass Daniel da kurz was zu sagt.
Ja, also vielleicht für die etwas Unbeleckteren in diesem Bereich, warum ist das technisch problematisch? Facebook speichert unsere Passwörter nicht und Twitter auch nicht. Ja, also das
ist ja auch gut.
Hä, aber ich gebe das auch ein und so. Ja, machst du. Aber es ist tatsächlich so, dass technisch das so ist, dass ich nicht das Passwort in plain heißt also in flach oder einfach so, also du hast keine Word-Datei, wo alle Passwörter drin stehen, ja, sondern vereinfacht ausgesagt, gibst du dein Passwort ein und dann gibt es einen Algorithmus, der macht daraus einen Hash, ja. Und nur dein Passwort kann diesen Hash produzieren. Andere Passwörter können das nicht. Ich kann aber aus dem Hash nicht das Passwort produzieren. Das heißt, wenn ich das Passwort eingeben will, dann brauche ich das Passwort. Und dann wird das zu diesem Hash, und der Hash ist gespeichert, und sagen die, nur guck, das ist der Daniel, der sich anmeldet, ne? So. Aber umgedreht geht das nicht. Das heißt, wenn jemand Zugriff auf diesen Hash hat, zum Beispiel ein Mitarbeiter, weil man das so organisiert, oder weil jemand da irgendwelche Daten absaugt, kann er sich nicht mit deinem Hash einfach anmelden. Und das ist halt voll schlau, weil dann kannst du halt Passwörter speichern, ohne dass du sie echt speicherst. Und wenn du jetzt aber sagst, hallo, ich bin der deutsche Staat, Kuckuck, Polizei, gib mir das Passwort und ich dazu verpflichtet bin, dann muss ich die Passwörter wieder in Plain speichern. Und dann, zack, kann jeder Passwörter klauen. Und deswegen ist das eine total bekloppte Aktion.
Genau.
Schon aus technischen Gründen. Also aus anderen Gründen sowieso, aber schon technisch ist das keine gute Idee.
Okay, und wer ist jetzt eigentlich Florian Post?
Ja, Florian Post, genau. Der hat dazu was gesagt. Wer ist das? Also Florian Post scheint 1981 geboren zu sein.
Scheint, ist das unklar.
Und ist SPD-MdB, immer diese Trümmerpartei, voll mit Leuten, die nicht wissen, wie Internet und Recht funktioniert. Also 1981 geboren, vertritt München Nord im Bundestag, ist SPD-Bund, also als Kreisabgeordneter, ist SPD-MdB, also Mitglied des Bundestags, Diplomkaufmann und hat für die netten Menschen vom PricewaterhouseCoopers gearbeitet. Wer die mal googeln will, lest mal den Wikipedia-Artikel, spannende Menschen. Und ich kenne ihn persönlich nicht, ja, die Einladung sei da, wenn ich mal in München bin, da verteile ich bei Gelegenheit, also möge er mich doch auf ein Weißbier einladen, aber darüber hinaus, sein Politikstil scheint ab und zu draufhauen zu sein, wenn man sich mal seine Sachen anguckt, also er hat sowohl bei Waffenexporten nach Saudi-Arabien ordentlich drauf gedroschen, als auch bei Parteireform oder Maßen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen...
Macht er auch gerne bei ehemaligen Parteivorsitzenden.
Ja, also er scheint ein großer Freund und Fan von Sigmar Gabriel zu sein. Das brauchen wir hier aber in dem Podcast zu vertiefen, aber Laura und ich sind das nicht, glaube ich. Also Laura lacht. Also
nee.
Sagen wir mal so, ich wollte ihn eigentlich jetzt hier total natürlich, also wie das immer so ist, wenn wir uns jemand rauspicken, nein. Also ich wollte eigentlich jetzt sagen, was für ein Trollo das ist. Kommen wir gleich zu, ist er auch, aber... ich sag mal, keine Waffen nach Saudi-Arabien exportieren und auch seine Vorschläge zur Parteireform und seine Reaktion auf Maßen. Er haut halt gerne drauf und es scheint hier das Problem zu sein, wer gern draufhaut, haut vielleicht auch mal daneben. Nämlich?
Genau, also er hat eine super Idee, dass bei Taten so im Rahmen des Kindesmissbrauchs, Kinderpornos oder auch Terrorismus, die Polizei befugt sein soll, vom Tatverdächtigen die Herausgabe des Passworts zu erzwingen. Auch aus Gründen, um dann den Account übernehmen zu können und dadurch eventuelle Mittäter oder so fassen zu können. Dafür hält er bis zu 6 Monate Beugehaft für vertretbar.
Und ist damit ziemlich bei Twitter und Co. auf die Fresse gefallen.
Was ist denn Beugehaft?
Beugehaft. Beugehaft gibt's ganz viel. Beugehaft ist, um dich zu beugen, kommst du in Haft. Was soll beugen bedeuten? Also das einfachste Beispiel ist, man kommt als Zeuge zu Gericht und sagt, guten Tag, ich bin der Zeuge, und sagt das Gericht, ja super, Sie müssen hier aussagen, und dann sagst du, will ich aber nicht. Dann gibt es verschiedene Beugemittel, und diese Beugemittel sollen dazu führen, dass du jetzt doch deine staatsbürgerliche Pflicht nachkommst und dich halt entsprechend verhältst. Das gibt es auch noch in anderen Bereichen, aber bleiben wir mal bei den Zeugen. Und dann ist es zum Beispiel in Deutschland so, dass du durchaus erstmal Geld bezahlen darfst und dann halt auch erstmal im Gefängnis verschwindest. Nicht lang. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist natürlich wieder schlecht vorbereitet, wie lang die Beugehaft in der StPO am längsten ist. 6 Monate hinaus. Geht also jetzt auch schon. Also zur Erzwingung des Zeugnisses kann die Haft angeordnet werden, für die Sie mal nachlesen wollen und nicht wie ich schnell googeln müssen, 70 StPO. Also man kann bis zu 6 Monate in Beugehaft kommen.
Was passiert eigentlich danach? Das ist
mir ehrlich gesagt noch nie untergekommen. Ja, dann bist du durch. Könntest natürlich wahrscheinlich, also dann bist du durch. Also mehr Beugemittel gibt's dann nicht. Die Frage ist, ob das eine gute Idee, ne?
Wahrscheinlich.
Also steht auch drin in 70.4, du darfst nicht nochmal 6 Monate. Also wie funktioniert das ganz gerade? Also dein guter Kumpel, du weißt was, du willst es nicht sagen, du kommst zu Gericht, dann zahlst du mal 150, zahlst du mal 300 Euro und dann, also das sind die Ordnungsgelder, und wenn das nicht klappt, dann wird man dich zur Erzwingung in die Ordnungshaft stecken können. So, Ordnungshaft 6 Monate, das heißt Haft, nicht so wie ein Gefangener, also wie ein Strafgefangener, aber wie ein Gefangener, das heißt, du kommst da nicht weg, hast verschiedene Probleme da, wie das halt im Knast, und verschiedene Einschränkungen. Und zwar so lange, bis du aussagst. Und die Idee von Florian Post ist jetzt nun, dass das nicht nur für Menschen gilt, die Zeugen sind und aussagen müssen. Mhm. Es gibt dann verschiedene Zeugnisverweigerungsrechte, ne? Also die klassische Verlobte wird nie, oder der Verlobte wird nicht aussagen müssen. Man muss nicht gegen Mama, Papa und Hans-Peter, also gegen die engere Familie aussagen.
Übrigens in Deutschland im Vergleich zu den USA sehr weitgehend. In den USA dürfen es nur Ehepartner.
Ja? Echt nur Ehepartner? Musst du in den USA gegen eigene Kinder aussagen?
Ich meine schon. Das ist sehr, sehr streng.
Krass. Boah, darf ich fragen? Also geil. Ja, also umstritten ist halt immer dieses Verlobte, ne? Also das ist so der Klassiker. Er verprügelt sie, dann ruft irgendwer die Polizei, dann kommt die Polizei und rettet sie in Anführungsstrichen. Und dann sitzt sie da vor Gericht. Das hatte ich sowohl schon, als ich noch bei der Staatsanwaltschaft war, als auch jetzt in Ringen, kommen die Mandanten halt, beziehungsweise die Zeugen, und sagen, ja, gegen meinen Verlobten mache ich ja mal gar nichts, nicht? Und da kann man auch nicht viel machen. Da gibt's dann manchmal ein Riesengeschrei, hatte ich auch alles schon, dass man sich irgendwie 3 Verhandlungstage mit dem Gericht prügelt darum, ob das jetzt verlobt ist oder nicht. Aber da das Verlöbnis dieses ernsthafte gegenseitige Versprechen des Eingehens der Heirat ist, ist da halt, also wenn die dann halt sagen, ja, will ich aber, und auf jeden Fall, dann kann man da nicht viel machen. So, Also, warum finden wir das schwierig oder warum finde ich das schwierig? Es gibt einen, Vorsicht, Latein, Grundsatz, nemo tenetur se ipsum accusare. Also, niemand ist verpflichtet, sich selbst anzuklagen. Und das will halt Florian Post aushebeln. Ne? Was heißt das? Also, grundsätzlich, ihr kennt das, ich sage so immer, kommt die Polizei, Klappe halten. Ne? Kommt die Staatsanwaltschaft, Klappe halten. So, das ist halt ganz wichtig, weil häufig ist es, also niemand oder ganz, ganz wenige Menschen, und ihr gehört nicht dazu, ich auch nicht, sind gut, so gut in Lügen, dass man sich tatsächlich aus Sachen rauslügen kann. Also es mag Fälle geben, wo die Sachen so einfach sind, dass das klappt, aber sobald es, sag ich mal, mehr als zwei Personen beteiligt sind, also im Zweifel der Richter und du, ne, plus noch eine Person, sobald es irgendwelche anderen Beweise gibt und sobald es nicht um irgendwelche Sachen geht, die wirklich vollkommen Kleinigkeiten sind, wird da so ein bisschen Energie von der Polizei reingesteckt und die sind dafür ausgebildet und haben Erfahrung, wie man Lügner überführt. Also ist das schon mal auf jeden Fall die beste Verteidigungsstrategie. Und die Frage ist halt jetzt, ob man, also jemand, der im Zweifel unschuldig ist, das muss man ja auch nochmal sehen, ja, also angenommen, es geht um Kinderpornografie, du hast damit gar nichts zu tun, möchtest dich oder andere aber auch nicht weiter belasten, vielleicht hast du auch was damit zu tun und möchtest dich einfach nicht weiter belasten und dann wirst du erstmal 6 Monate in Beugehaft genommen, um irgendwelche Sachen rauszugeben, um dich selber zu überführen, das ist schon schwierig. Das ist auch übrigens strafrechtlich oder im europäischen und im deutschen Recht festgelegt. Du hast irgendwas, wolltest du was sagen,
Laura? Nee, alles gut.
Also, es ist 163a der Strafprozessordnung, da ist es festgelegt, also der deutschen Strafprozessordnung, dass man sich nicht selber belasten muss, dass man auch darüber aufgeklärt werden muss. Und auch bei OWI-Verfahren, also Ordnungswidrigkeitenverfahren, können Sie wissen, warum ich Sie anhalte. Ne? Ja, warum sagen Sie erledigt, Sie müssen hier nichts sagen. Ne? Sie sind betroffen in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. 55 OWIG ist halt auch noch so. Und dann gibt es noch, und deswegen ist dieser Vorschlag ganz besonders bekloppt, in Artikel 3 Absatz 1 und so weiter der Richtlinie 2012/13 EU, also in der EU-Richtlinie ist auch nochmal festgehalten, dass man darüber aufgeklärt werden muss, dass man Aussageverweigerungsrecht hat. Und das liegt daran, das lernt man auch schon am lateinischen Begriff, Nemo und so weiter, dass man, dass es ein ganz altes Rechtsbegriff ist, der auch schon aus dem römischen Recht, der sagt, naja, wenn der Staat kommt und dich ins Gefängnis stecken will oder Schlimmeres, dann hast du zumindest das Recht, die Klappe zu halten. Du hast in Deutschland auch das Recht zu lügen. Ja, der Einzige, der wirklich lügen darf im Prozess, ist der Angeklagte. Ja. Also die Richter dürfen nicht lügen, der Staatsanwalt darf nicht lügen, die Staatsanwältin. Der Verteidiger darf nicht lügen. Zeugen dürfen nicht lügen, die machen sich ganz erheblich strafbar. Und der Angeklagte darf lügen. Und das darf auch nicht zu seinem Nachteil ausgelegt werden, außer dass er nicht, ne? Was man nicht machen darf, ist sagen, also ich darf sagen, ich war es nicht, weil, und sich dann eine Geschichte erzählen, ich war auf dem Mond, ja, das darf man. Wenn man sagt, ich war es nicht, weil es war der andere, dann ist das strafbar und gibt auch ordentlich Zuschlag bei der Strafe.
Das wäre also nicht so sinnvoll.
Nee, deswegen Klappe halten.
Genau, einfach nicht sagen.
Und ja. Gut. Vielleicht noch ein Hinweis, erklärt auch, warum wir beide so erschrocken sind. Also die entscheidende Sache ist, das ist halt, es steht zwar nicht in der EMRK, so Europäischen Menschenrechtskonvention, aber eigentlich ist das Recht auf faires Verfahren. Und tatsächlich der gute Genosse, so wie wir sagen würde, Post, sägt da halt am Ast des Rechtsstaats. Das muss man halt sagen. Also solche Diskussionen verschieben ja auch immer wieder das Mögliche. Das Ziel ist halt diese Übernahme des Accounts. Also ich bin jetzt in unserem Kinderporno-Tauschring plötzlich drin. Das mag alles irgendwie wichtig sein, aber deswegen muss ich noch nicht Leute dazu zwingen, sich selber auszuliefern. Und das Gleiche gilt bei Terrorismus. Das ist aber auch ein ganz typisches, man muss sagen, konservatives Deutungsmuster. Man sagt ja nicht, ich möchte für die eBay-Betrügereien den Rechtsstaat abschaffen oder aushöhlen oder einschränken, sondern ich sage das immer, aber Terrorismus und Kinder. Genau. Und das ist ein ganz klassisches Sache. Und der Witz ist, das sieht man ganz gut, auch bei allen anderen Maßnahmen, das wird immer eingeführt wegen Terrorismus, Kinder oder anderen Sachen. Das wird ja aber so eingeführt, dass da nicht steht, nur bei solchen Sachen, sondern es wird dann für alles eingeführt. Regelmäßig, das ist zumindest in den letzten Jahrzehnten so gewesen. Und dann hast du plötzlich bei der kleinen Schlägerei auf dem Schützenfest oder halt bei der kleinen eBay-Betrügerei den Besteckkasten ja, vom Terrorismus, ja, also nicht alles, keine Wohnungsüberwachung oder sowas, aber viele Sachen sickern dann so durch und dann werden halt die Kleinkriminellen plötzlich mit ganz krassen Maßnahmen fest. Und da muss man sich überlegen, beim eBay-Betrug muss ich vielleicht auch die Klappe halten können zu meinem Zweifel. Und was noch besonders vielleicht auch ist, das habe ich jetzt aus dem Wikipedia-Artikel geklaut zum Thema, aber es ist tatsächlich richtig. Die politische Richtung haben traditionelle Positionen zum Aussageverweigerungsrecht. Der Konservatismus steht es eher kritisch, stuft es als Gefahr für Gerechtigkeit, Recht und Ordnung ein, durch das sich Straftäter der Verantwortung für ihre Taten entziehen können und tritt daher für eine Abschwächung ein. Der Progressivismus hingegen sieht es als Wesensmerkmal des Rechtsstaats und Voraussetzung für ein faires Verfahren, lehnt Ausnahmen als möglichen Dammbruch ab und befürwortet die Stärkung, wie gesagt, Quelle Wikipedia. Das fand ich aber in der Zusammenhang ganz schön. Ich glaube, wenn du ertragen kannst, dass Menschen, denen der Staat einen Vorwurf macht, dass die auch noch Rechte haben, dann hast du mit dem Schweigerecht kein Problem, beziehungsweise du hast ein Problem damit, mit Leuten, die sagen, wenn du aber das nicht ertragen kannst, dass jemand, der Fehler macht, starke Fehler, große Fehler, noch als Mensch gesehen wird, und ne, ja, dann machst du vielleicht so ein dummes Zeug.
Gut. Aber es wird ja...
Was sagst du dazu?
Du hast ja schon ziemlich viel dazu gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich kann dir eigentlich da auch nur zustimmen. Es wird aber ja auch nicht dazu kommen. Also ich wüsste nicht, wie... Ja,
ich würde auch sagen, wenn die das machen, da gibt es so ein paar Jungs mit und Mädels mit lustigen roten Hüten in Karlsruhe, die das anders sehen.
Oh, was für eine Überleitung.
Ja, apropos lustige Jungs und Mädchen mit roten Hüten.
Apropos, genau. Wir haben uns nämlich überlegt, das Urteil kam, als wir noch auf Kuba weilten. Und wir dachten, wir sprechen es trotzdem nochmal an, weil das so hohe Wellen schlägt. Und es ist ja noch nicht alles von jedem gesagt worden, deswegen sprechen wir es auch nochmal an. Und zwar das Problem mit dem 217 StGB. Was ist das und was ist eigentlich passiert? Also, der 217 StGB ist neu geschaffen worden 2015 als Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Man hatte die Sorge, dass kommerzielle, also insbesondere ging es um kommerzielle Suizidanbieter, so in der Schweiz gibt es da relativ prominent solche Unternehmen, die das machen. Und wenn man hat befürchtet, wenn das jetzt auch in Deutschland Schule macht, dass dann so ein Klima geschaffen wird, in dem Suizid normalisiert wird und sich kranke oder alte Menschen dazu gedrängt fühlen, sich das Leben zu nehmen, um den Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Das war so die Ausgangslage. Deswegen hat man gesagt, okay, man möchte da was gegen machen. Es gab mehrere Gesetzentwürfe dazu. Drei, die sich dessen mit dem Strafrecht annehmen wollten. Dann gab es auch einen, der so ein bisschen im Arztrecht, also im Zivilrecht rumbasteln wollte. Und die Fraktionsdisziplin, ich spreche immer ungern von Fraktionszwang. Ich habe mal gelernt, das gibt es nicht. Es gibt nur Fraktionsdisziplin. War aufgehoben. Das heißt, jeder konnte so abstimmen, wie er wollte. Die Gesetzentwürfe waren auch fraktionsübergreifend. Daniel meldet sich.
Ja, vielleicht für die Leute, die nicht Jura und oder Politik in ihrer Freizeit machen. Fraktionsdisziplin ist der Begriff, der sagt, dass alle von der SPD oder CDU oder Möglichkeit zusammenstimmen. Oder von den Grünen oder von den AfD-Arschlöchern oder so.
Genau.
Ja? Das ist der Versuch.
Ich sitze ja selber in einer Fraktion und mit Zwang hat es nichts zu tun, aber es macht schon Sinn, dass man zusammenstimmt, weil sonst kann man es halt auch lassen mit der Fraktion. Im Regelfall zumindest.
Sollte man hier zusammen abstimmen oder sollte man es lassen? Genau.
So, dann ist der Entwurf durchgekommen, der am schärfsten quasi war. Und dann, also die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Und das Kriterium dabei ist die Wiederholung. Und es ist auch keine Ausnahme drin für Ärzte, nur Angehörige oder nahestehende Personen sind von der Strafbarkeit ausgenommen. Daniel guckt schon, ja, es ist keine Ausnahme für Ärzte drin.
Nee, das glaube ich. Ich mit der Wiederholung. Mach mal. Nicht,
so,
nicht jeder meiner.
Der Stand vorher.
Wir sehen uns nebenher bei Skype und seitdem das ist, interpretieren sind wir immer voll vorsichtig. Auch, was macht der andere mit dem Gesicht?
Genau. Was durfte eigentlich vorher passieren? Vorher war es möglich, dass in der sogenannten Palliativmedizin, also der Medizin, die man macht zur Sterbebegleitung, wenn jemand übermäßige Schmerzen hatte, durfte er durch Medikamente so sediert werden, dass auch ein früher eintretender Tod dadurch in Kauf genommen wird, als mittelbare Sterbehilfe. Und Es gab auch eine Regelung, die es grundsätzlich Medizinern in manchen Bundesländern erlaubt hat, Hilfe zur Selbsttötung zu geben. Also die Ärztekammern haben das entschieden. 10 von 17 haben es verboten. Aber es war so ein bisschen, es war schon eine Grauzone. Also man, es war nicht ganz klar. Und deswegen hat man versucht, das durch diese strafrechtliche Regelung etwas zu lösen. Aber schon damals hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags gesagt, nee, das könnte verfassungsmäßig ein Problem werden. Und zwar auch bei allen Strafrechtsentwürfen. Und tatsächlich hat er am Entwurf, der dann durchgekommen ist, schon gesagt, der würde gegen das Bestimmtheitsgebot verstoßen, weil nicht klar wird, wie von der geschäftsmäßigen Suizidhilfe, also beispielsweise von Sterbehilfevereinen mit Wiederholungsabsicht und einer erlaubten Sterbehilfe im Einzelfall unterschieden werden soll. Also wenn ein Arzt beispielsweise das einfach mehr als einmal macht, ist es dann direkt schon strafbar, nur weil er halt das zwar nicht geschäftsmäßig macht, aber halt mehr als einen Patienten dabei betreut. Der Kommentar, oder nicht der Kommentar, die Begründung im Gesetzentwurf sagte nämlich tatsächlich, geschäftsmäßig handelt schon derjenige, der eine Handlung zum ersten Mal aufführt, wenn der Gedanke dabei ist, man würde das auch in der Zukunft tun. Das kann man.
Ich helfe jetzt nicht nur den einen Patienten, ich helfe allen.
Genau, oder halt, wenn die Möglichkeit sich ergibt, so. Insbesondere problematisch für Hospiz- und Palliativmediziner, tatsächlich. Und genau, was ist dann passiert? Dann gab es ziemlich zeitnah eine Verfassungsbeschwerde, die ist eingelegt worden von verschiedenen Personen, von Ärzten, von Todkranken und von Sterbehilfevereinen. Und über die ist entschieden worden. Und wie ist entschieden worden?
Ja, das Bundesverfassungsgericht als Hüterin der Verfassung.
Die mit den roten Hüten.
Und sie haben rote Hüte. Also sie haben, das ist so Purpur, ne? Also das ist, wo ich überrascht war im Rahmen des Referendariats, wie schick Verwaltungsrichter sind. Die haben in Niedersachsen nämlich so noch so eine blau da drin in der Robe. Also es ist so, Gerichte ziehen sich unterschiedlich an. Am Amtsgericht sind alle schwarz und je höher ihr kommt, desto bunter wird's. Aber deswegen die Jungs und Mädels mit den roten Hüten oder sind so Popo-Hüten. Also über das Bundesverfassungsgericht gibt es in Deutschland nichts, aber wir sind hier nicht in Staatskunde. Was haben die entschieden? Es gibt ein allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das wird das ausgewiesen Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1.1 des Grundgesetzes. Also Artikel 1.1 kennen alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar und so weiter. Und das darum geht es in diesem Fall auch. Die Frage also, was ist eigentlich, was muss ein Mensch ertragen können und was darf der Staat ihm verbieten? So, und die erste Sache, und das ist vielleicht eine Sache, die gar nicht so logisch ist, weil das kann man sich auch anders lösen, ist nämlich, dass ein selbstbestimmtes Sterben davon umfasst ist. Mhm. Man könnte nämlich, das ist nämlich der, auch da sind wir schon wieder beim Konservatismus, man könnte jetzt nämlich auch sagen, Gott entscheidet, wann du geboren wirst und wann du stirbst. Und als Mensch hast du da nicht reinzufuschen. Jetzt ist meine kirchenrechtliche Ausbildung ehrlich gesagt absolut
nicht vorhanden.
Ich meine aber, dass zumindest der konservative Teil des Katholizismus genau so tickt und dass das eine ziemlich christliche Sache, also auch Stichwort Selbstmord in die Hölle und solche Späße oder zumindest nicht von Gott gewollt. Also man kann durchaus das noch anders konstruieren, als die zu sagen, dass ein selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, dass das gar nicht existiert oder massiv eingeschränkt wird, auch mit solchen Überlegungen, die Laura am Anfang gesagt hat, nämlich, dass man unter Umständen sagt, naja, also wir möchten auch kein Klima haben, in dem Menschen das Gefühl haben, sie sind jetzt über und müssten sich irgendwie mal suizidieren. Mhm. So. Weiter geht das dann, dass es noch ein dass ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das auch einschließt, dass man die Entscheidung des Einzelnen sein Leben entsprechend sein Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Also nochmal. Das Bundesverfassungsgericht sagt dann auch, dass der Staat und die Gesellschaft das auch zu respektieren hat. Mhm. Ja, also man könnte jetzt,
genau,
dass der Staat es auch machen muss. Dass es auch eine Freiheit geben muss, sich bei Dritten dafür Hilfe zu suchen. Denn das Problem ist ja unter Umständen, dass ich irgendwann so krank bin, ja, dass ich nicht mal mehr in der Lage bin, mich selber irgendwie zu erschießen, zu erdrosseln oder sonst was. Ne? Oder halt auch selber irgendwie Medikamente zusammen zu kaufen oder zu besorgen, um mich umzubringen. So, und vielleicht habe ich auch nicht mehr, so, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Kurzer Hinweis, wenn ihr euch Gedanken macht, euch selber zu töten und ihr nicht, ich sag mal, 70 oder 80 plus seid, dann sucht euch bitte Hilfe. Ja, im Zweifel können wir das auch nochmal vermitteln.
Ja.
Ja, dass das man ist sehr so eine Hotline oder so ein Dings, also macht sowas nicht, aber es gibt erstmal grundsätzlich, wenn solange das eine autonome Selbstbestimmung ist, also man auch gesund ist, also im Kopf gesund ist, dann ist das zu respektieren. So. Und das Problem ist jetzt, und das sagt das Bundesverfassungsgericht, wenn ich das verbiete, dass man dir hilft, dann hast du das Recht nicht mehr. Das ist jetzt so verkürzt, soll heißen, wir können nicht mehr, also wenn der Staat kommt und sagt, ja, jeder darf sich hier selbst suizidieren, wenn das dann eine autonome Entscheidung ist, aber niemand darf dir dabei helfen. Ja, also außer Angehörige, die unter Umständen nicht die Ausbildung haben oder du hast auch keine.
Und die da auch nicht so gezwungen sein sollten, im Zweifel, die ja beim Suizid.
Genau, also vielleicht ist es auch eine bessere Entscheidung, wenn man die Medikamente, ne, so all solche Sachen. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, das geht nicht. Und deswegen ist der Paragraph 217 Absatz 1 StGB verfassungswidrig, weil es da nicht weil die Leute ein Recht haben, anderen Menschen zu helfen, sondern weil die Menschen ein Recht haben, dass ihnen geholfen werden können muss. So. Zuletzt ist noch, niemand kann verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten. Das ist ganz spannend. So, und das ist, glaube ich, eine spannende Entscheidung, weil es manchmal zeigt, wie Strafrecht funktioniert. Nämlich, man darf was wegen anderer Leute und nicht wegen sich selbst. Ne? Also, das ist schon ganz spannend. Spannend ist auch, dass Jens Spahn, der ist Gesundheitsminister, CDU, und gibt gerade im Kandidatentandem für die CDU den konservativen Part, der immer noch nicht, also es gibt diverse Medikamente und diese Medikamente könnten dafür freigegeben werden für solche Selbsttötungen und die müssen aber durch den Minister freigegeben werden und das macht er nach wie vor nicht, trotz des Urteils, die reden sich dann so formal juristisch ein bisschen raus.
Nee, er sagt im Grunde, also es ist eine Einzelfallentscheidung immer, du musst da verschiedene Gutachten beibringen. Und dann wird gesagt, also Jens Spahn hat einfach angeordnet, das wird pauschal nicht freigegeben. Da gibt es eben keine Einzelfallentscheidung. Das darf er eigentlich nicht.
Ja.
Was ich noch ergänzen wollte, was das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, der 217 ist verfassungswidrig. Das Ding ist jetzt nichtig. Das ist von jetzt auf gleich darf der nicht mehr angewandt werden. Ich habe tatsächlich aber auch gehört oder gelesen habe ich es, dass es gab wohl auch bisher kein Verfahren wegen dieses Paragraphen, aber trotzdem, selbst wenn, es dürfte jetzt keins mehr geben, solange bis der Gesetzgeber da dran arbeitet. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, der Gesetzgeber darf natürlich schon gewisse Rahmen setzen, also so wie es, wir haben das schon mal diskutiert, wie gut wir das finden, aber er dürfte so Sachen machen, wie er es beim Schwangerschaftsabbruch macht, er dürfte irgendwelche Fristen setzen, er dürfte eine Beratung einsetzen, aber er darf es halt nicht so ausdehnen, dass es im Zweifel dann verhindert wird, dass du dir von Dritten Hilfe suchst.
Ja, also es muss halt eine Chance geben,
realistisch. Genau, genau.
Also,
aber der Gesetzgeber
so
darf
schon. Totalverbot geht halt nicht. Ich glaube auch. Also warum gibt es solche Angebote nicht? Naja, weil du musst halt schon total bekloppt sein, um sowas anzubieten mit dem Wissen, dass du irgendwann halt dann dafür im Zweifel verurteilt wirst, insbesondere wenn du auch Arzt bist oder Ärztin bist, verlierst du ja auch relativ zügig dann all deine Möglichkeiten, als Ärztin oder Arzt zugelassen zu sein. Und so. Und deswegen ist es auch klar, ich meine, wenn jemand kommt und sagt, darf ich das gucken, oder bist neulich gekommen, dann, Herr Brunkhorst, darf ich das, ja, guckst du 3 Minuten ins Strafgesetzbuch und sagst, nee, ne, also das, ihr Geschäftsmodell geht hier nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es so viele Leute gibt, die das als Geschäftsmodell gehen. Es wird einfach im Umfeld von Menschen, die sich um Menschen kümmern, die am Ende ihres Lebens unterwegs sind, da wird es einfach so sein, dass Menschen dann sagen, okay, wir brauchen jetzt hier einen Verein oder eine GmbH, die dafür sorgt, dass sie diese Medikamente rankommen zu einem Preis, der vertretbar ist, weil das wird keine Kassenleistung. Das heißt, das musst du noch musst du bezahlen, ne? So, und dann wird es einfach Menschen geben, die sagen, pass mal auf, also bevor ich mich jetzt hier über Monate zu Tode quäle, mache ich das lieber schnell und schmerzlos. Finde ich irgendwie verständlich. Also, ja. Warum ich jetzt, also sterben ist scheiße. Ja, jeder, der in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft schon jemanden hatte, der stirbt, das ist scheiße. Und warum man das jetzt bis zum Ende durchziehen muss, wenn das absehbar ist, verstehe ich nicht. Das mag noch was anderes sein, wenn man 25 ist und Depressionen hat, dann möge man sich bitte, bitte helfen lassen, auch wenn das auch scheiße ist. Aber, weiß ich nicht, wenn du 85 bist und jetzt die Chance hast, an deinem Lungen- oder Brustkrebs drauf zu gehen, dass du dann sagst, ach komm, verstehe ich schon.
Aber es ist nicht ganz einfach, das Thema.
Ja. Und es ist ein Problem, dass man das Gesundheitsministerium das blockiert. Ne? Also man stellt sich mal vor, dass man jemanden hat, der sterben möchte oder sterben wird und das gerne verkürzen würde und dann gibt es dafür keine Mittel, weil irgendjemand den Konservativen in der CDU mimt. Das wäre auch konservativ in der SPD, vollkommen egal, aber das ist Kacke.
Mhm. Definitiv.
Finde ich übergriffig.
Ich bin gespannt, was als Folge davon jetzt passiert, weil irgendwas wird nachgespeichert. Ja,
ich schätze, allerdings wird es, genau, ich schätze, irgendwas, also das wird wieder ein großes Tuba-Bu im Bundestag geben, aber ich schätze, dass jetzt irgendwann die Leute, also das Urteil sorgt ja dafür, dass das Gesundheitsministerium offensichtlich rechtswidrig handelt oder anders. Das Urteil sorgt dafür, dass die juristische Einschätzung sein muss, dass das Verhalten des jetzigen Gesundheitsministers nicht zu halten ist. Und es ist jetzt so eine Frage der Zeit, falls er sich schon anhängig ist, dass die Leute dagegen klagen und sagen, ich möchte aber hier meine Medikamente bekommen, um mich selber töten zu können.
Das stimmt.
Finde ich auch richtig. Sagtest du?
Passend zu diesem Thema haben wir eine kleine Zuhörerinnenfrage von Jennifer. Und wir dachten, wir nehmen das mal mit drauf. Sie hat uns das tatsächlich auch auf dem Silbertablett so serviert, dass wir es doch mit der Sterbehilfe zusammen behandeln können. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar war die erste Frage, wann eine Tat als Affekt gilt. Oder was Affekt bedeutet. Und sie hatte als Beispiel zwei Fälle genannt. Die kommen gar nicht so selten vor. Wir haben das, glaube ich, schon mal ein bisschen angesprochen, wie viele Männer ihre Frauen oder Ex-Frauen oder Ex-Partnerinnen umbringen. Und das passiert auch häufig in Fällen, in denen die Frau in irgendeiner Art und Weise erkrankt ist. Und der Ehemann der Meinung ist, ich will das gar nicht so krass wertend, aber der Ehemann der Meinung ist, es sei leichter für ihn, für sie, für das Paar insgesamt, wenn er die Frau umbringt. Das passiert gar nicht so selten, auch mit ziemlicher Brutalität. Und sie hatte zwei Fälle uns dargestellt und das eine Urteil habe ich nicht gefunden, beim anderen gab es dann lebenslang und dann wurde diskutiert, was es eigentlich eine Affekt hat. Also weil das beides so Taten waren, die nicht irgendwie lange vorbereitet waren, sondern da wurde ganz plötzlich entschieden, ich nehme jetzt die Bratpfanne und schlage jetzt zu.
Vielleicht einmal zum Thema Affekt.
Mhm. Sehr gern.
Affekt bedeutet ja, dass du die Steuerungsfähigkeit nicht hast. Ja, also wie reagiere ich, wenn auch was auf mich zugeworfen wird? Ja, ich werfe dir einen Apfel, werfe ich Laura zu. Dann denkt Laura jetzt ja nicht, dieser Apfel kommt auf mich zu und ich habe ein Glas Wasser in der Hand. Wenn ich den jetzt auffangen will, dann könnte mir das Glas Wasser runterfallen, ist das Glas kaputt. So, das sind so Sachen. Mhm. Ne? Also wirklich so, also ganz kurzfristige Reaktionen und das kann man jetzt noch ein bisschen ausweiten. Also Affekt ist jetzt nicht nur die spontane Reaktion, ja, sondern es gibt Fälle, in denen aufgrund einer Bewusstseinsstörung, das ist dann der medizinisch-juristische Fachbegriff, wahrscheinlich ist es eher der juristische, die Mediziner sehen das immer anders, aber die übersetzen das dann für uns, indem du Teile oder die komplette Steuerung verlierst.
Mhm.
Ja, also es gibt irgendwas, zum Beispiel, das Schulbeispiel ist immer, der Nebenbuhler, also jemanden, der zufällig auch mit deiner Partnerin schläft, meistens ist es nicht ganz so zufällig, der,
gerade so passiert.
Genau, der auf frischer Tat ertappt, macht er sich über dein winziges Glied lustig. Ja? So. Du stehst so, ja? Also, solche Situationen, so, ne? In solchen, also das ist wirklich das Schulbeispiel, gibt es in der Realität manchmal auch, aber das ist das Schulbeispiel. Und wenn du das, und jetzt flippst du aus, sofort, ne? Also siehst da, die liegen da nackt, der steht auf und sagt dir irgendwas und jetzt haust du den voll auf die Fresse, ja? Dann ist halt die Frage, warst du in diesem Moment, du bist so total, ne? Also könnt ihr euch mal vielleicht reinversetzen in die Situation, ist man dann 100% so bei sich? Oder macht man da vielleicht auch Sachen, die man nicht mehr steuern kann?
Mhm.
Und das kann ein Affekt sein.
Was bedeutet das denn?
Bedingung.
Genau. Also
das bedeutet entweder 21, verminderte Schuldfähigkeit, soll heißen, meine Strafe wird verringert, mhm. ja, wird, oder 20, komplett schuldunfähig, ich kann nicht bestraft werden.
Aber nur, weil ich etwas, also die Frage ist, ob es dann ein klassischer Affekt ist, aber nur, weil ich etwas spontan, weil ich spontan den Entschluss fasse, jemanden umzubringen, ist es ja nicht zwingend unvorsätzlich nee. Oder sogar.
Affekt ist nicht spontan.
Genau, genau.
So ein Affekt ist eine Störung der Steuerungsfähigkeit, die dazu führt, dass eine Tat begeht. Genau. Ist immer, das Problem ist natürlich auch, sowas festzustellen. Weil, wenn ich jetzt im Affekt irgendwas tue, ja, Nebenbuhler-Situation, zack, dann kann ich ja später nicht einen Psychologen oder psychiatrischen Arzt, in die Vergangenheit reisen lassen, in dem Moment neben mir steht und sagt, was denken Sie eigentlich gerade? Warum schlagen Sie gerade zu? Sondern, dann wird natürlich an äußeren Sachen, unter Umständen auch nach dem, was der erzählt, wieder ein Grund vielleicht nicht zu sagen, weil man dann vielleicht auch nicht das Falsche sagt,
und da spricht aber auch versucht, für sich.
Ja, natürlich, wenn das so eine Reizsituation ist, die ich gerade beschrieben habe, ne, und dann kommt so, aber die Frage ist, wie psychisch stabil oder labil bist du? Ist das dritte Mal, dass das passiert oder das erste Mal? Ist das die Freundin, wo du die so schon, ne? Also da kann man jetzt eine Menge rein interpretieren, aber die Frage, die sich dann halt stellt, und das machen das Ärztinnen oder Ärzte, die machen das, bereiten das fürs Gericht vor und das Gericht entscheidet das dann. Also macht man so ein Gutachten und da ist ja halt die Frage, verlierst du durch diesen Affekt die Steuerungsfähigkeit? Das vielleicht erstmal, und das ist halt die Entscheidende, also wenn man von einem Mord ausgeht, vielleicht ziehst du ja, liegt da ja auch eine Pistole und du schlägst ihn nicht, sondern du schießt ihn in den Kopf, ja, und du schießt ihn halt insbesondere in den Kopf, weil du sagst, du brauchst ja nicht in den Kopf schießen, kannst auch ins Bein schießen, dann blutet er, aber also du erschießt den, tötest den, weil du in dem Moment, das ist auch die Frage, ne, auf was bezieht sich eigentlich Vorsatz und Effekt? Ist der, ne, das ist auch nochmal eine spannende Frage. Ihr erinnert euch an Folge 1, schlechter Ton, aber Mord ist die Tötung plus ein Mordmerkmal.
Ja.
Kann ich im Affekt eigentlich erkennen, dass ich den töte und töten will? Und wie sieht das aus mit meinen Mordmerkmalen?
Ja.
Da muss ja auch so ein bisschen Vorsatz hin.
Das stimmt.
Und nicht nur ein bisschen, da muss Vorsatz hin. Also das ist tatsächlich sehr, sehr...
aber ich denke, wichtig ist tatsächlich davon dazu, und weil ich glaube, das Wort Affekt ist halt, das ist halt, also die meisten, die das benutzen, benutzen das nicht, so wie du es definiert hast. Die meisten sehen das als, ich habe spontan einen Entschluss gefasst, etwas zu tun. Und nur weil ich spontan, beispielsweise in diesem Fall, den Entschluss fasse, meine Frau umzubringen, heißt das nicht, dass es gleich ein Affekt ist und heißt es auch nicht, dass man dann gleich schuldunfähig ist oder dass es nicht ein Mord sein kann.
Das ist richtig. Zwischendurch überprüfst du mal die Stecker deines Mikros. Ich hatte kurz schon wieder ein, zwei Aussetzer. Mhm. Nicht, dass wir das nachher auf der Tonspur haben. Danke. Ja, genau, das ist richtig. Also das liegt aber auch daran, weil die Leute mal glauben, geplant sei schlimmer oder so. Ne? Auch da Folge 1. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Jennifer gilt. Vielleicht hat Jennifer das alles durchdacht. das Problem bei diesen Mitleidstötungen ist ein ganz anderes. Also ein anderer Klassiker wäre, da liegt zu Hause in häuslicher Pflege, liegt die Oma und Oma hat ganz furchtbare Schmerzen und Jens Spahn gibt mir nicht das Medikament raus, aber Oma kriegt jeden Tag die Maximumdosis an Morphium, damit sie möglichst wenig Schmerzen hat von den extremen Schmerzen. Und der Arzt hat mir mehrfach erklärt, wenn ich Oma doppelt so viel gebe, dann ist Oma tot.
Mhm.
So, jetzt schläft Oma ein und sagt, Mensch, lieber Enkel, lieb, dass du dich kümmerst und so weiter. Bei dir fühle ich mich sicher und schläft ein. So, das heißt, sie ist jetzt erstmal arg und wehrlos, ne? Weil sie liegt da und sie ist arglos, weil, sie sagt ja, ich fühle mich sicher und sie fühlt sich auch sicher. Sie glaubt jetzt nicht, dass ich was mache. Und jetzt komme ich und nehme die Wochendosis Morphium und spritze das Oma, mhm. weil ich das nicht mehr ertragen kann. Ne, dass sie so unendliche Schmerzen hat, ich erbe nichts, ich habe sonst keine Vorteile, ich mache das nur aus Mitleid, weil Oma so unendlich leidet und Oma immer schon sagt, Mensch, ich möchte aber unbedingt sterben, aber der blöde Jens Spahn. Ne? So. so, und jetzt nehme ich die, ich weiß nicht, ob man da überhaupt eine Wochendosis kriegt, aber ich spritze ihr jetzt die Wochendosis Morphium und Oma wacht nicht mehr auf. Ne? So. Dann muss man mal gucken, Tötung eines anderen Menschen. Jo, Oma war ja am Leben, als ich angefangen habe. Und als ich fertig war, war Oma nicht mehr im Leben. Zweiter Schritt, gibt es Mordmerkmale? Naja, Oma war arg und wehrlos.
Genau.
Ne? Ich habe auf Oma aufgepasst. Oma lag da und hat geschlafen. Die war arg und wehrlos. Zack, Mord, war das vorsätzlich. Jo, Bums, also lebenslang.
Mhm.
So, und das sind genau solche Morde, deswegen funktioniert der Mordparagraf nicht. Also einer der Gründe, weil man sagen muss, naja, eigentlich, wenn wir uns jetzt mal das Unrecht angucken, irgendjemanden zu töten, ja, dann gibt es besonders gute, besonders schlimme und halt so Standardsituationen, ja. Den Nebenbuhler aus Verzweiflung abstechen oder erschießen, wahrscheinlich irgendwie eine Durchschnittstötung, ja. Ne? Jemanden für 5,50 Euro oder wenn man Oma beerben will, Oma tot spritzen, das ist wahrscheinlich besonders schlimm. Aber jemanden aus Mitleid töten, ist immer noch eine Tötung, die verboten ist, aber vielleicht nicht so schlimm. Und das funktioniert einfach nicht, weil sobald das Mordmerkmal da drauf kommt, ist halt vorbei, ist es ein Mord. Und das heißt, bei diesen Fällen, die Jennifer da beschrieben hat, kommt es wahrscheinlich gar nicht auf den Effekt an. Aber der gute Wille der Tat, ja. Ihr seht jetzt nicht, was ich für Laura mache. Ich mache so Anführungsstriche, ne? In der Luft, neben meinem Kopf links und rechts so mit meinen Fingerchen. Also der gute Wille der Tat ist wahrscheinlich, müsste man das eher einpreisen, als dass Oma atemlos war.
Genau. Und dann daran schließt sich, weil wir gerade so schön bei dem Thema sind, noch eine zweite Frage an. Und zwar hatten wir das, ich glaube in Folge 10, den sogenannten selektiven Fetozid. Das ist auch ein nicht so schönes Wort. Und zwar hatte Jennifer dazu noch eine Nachfrage,
Was heißt denn selektiver Fetozid für alle, die uns nicht immer hören?
Wenn du Zwillinge bekommst und eins umbringst, damit das andere überlebt. Im Mutterleib.
Zwillinge bekommen sollst.
Genau. Und wir hatten da einen Fall, hört euch das gerne nochmal an. Und da hat sie gefragt, ob es die Möglichkeit gegeben hätte, das gesunde Kind zur Welt zu bringen, die Gebärmutter wieder zu schließen und dann die Abtreibung vorzunehmen, ob es dann rechtmäßig gewesen wäre. Und sie verweist darauf. Und falls uns Medizinerinnen und Mediziner zuhören, können sie dazu gern was sagen, weil ich weiß ein bisschen was darüber, aber nicht komplett, weil sie sagt, bei pränatalen Operationen, was ich eine sehr spannende Geschichte finde, wird der Fötus ja auch entnommen, operiert und dann zurück in die Gebärmutter gelegt. Wobei ich meine, der wird nicht komplett entnommen, die Gebärmutter wird geöffnet und dann wird operiert und dann wird sie wieder geschlossen. Und dann war die Frage, wäre danach weiterhin eine Abtreibung möglich, weil die Gebärmutter ja schon einmal offen war. Und Daniel hat was rausgesucht.
Kurze Zwischenfrage, ich bin natürlich ein Kenner und schätzender Kenner der weiblichen Geschlechtsmerkmale, Geschlechtsteile, aber ist der Uterus ein Unterschied zum, das war jetzt auch super zerstammelt, dieser Spruch, also so ein bisschen kenne ich mich aus, aber ist der Uterus auch die Gebärmutter oder ist da ein Unterschied?
Nee, der Uterus ist noch mehr, aber ein Großteil des Uterus.
Ah, die Gebärmutterhöhle, genau. Und zwei Drittel des Uterus bezeichnet man als Gebärmutterkörper. Alles klar. Also
und Gebärmutter halt.
Gebärmutter ist ein Teil des Uterus.
Ja, ein Großteil.
Kommt nämlich jetzt, genau, okay. Dabei war ich da schon mal 9 Monate in so einer Anlage, hab nichts gelernt, ne? So, kannst du das dreiviertel Jahr verschwendet vom Leben. So, also, ich glaube, gute Frage, ne? Also, man packt das eine Baby raus, das andere lässt man drin und dann treibt man das, was da blieb, ab. Also, ist natürlich erstmal nicht so schonend, wahrscheinlich für die Mutter, ne? So, ja.
Also, das Problem war, um das nochmal kurz zu sagen, sobald die Gebärmutter geöffnet ist, kannst du keine Abtreibung mehr vornehmen.
Genau, das ist nämlich der Witz. Und die Frage ist, ob das so ist. Ich würde natürlich, falls ihr mal jemanden habt, der gegen sowas verteidigt werden möchte, bitte, bitte, bitte schickt ihn zu mir, ja? Weil das ist ja super spannend. Weil das so richtig Grundlagen ist. Die entscheidende Frage ist, die erste Frage ist, ob das so ist, weil derzeit sagt die Rechtswissenschaft, im Wesentlichen die Gerichte, durch Öffnen des Uterus, wo der Gebärmutter dazugehört, wie wir gerade gelernt haben, in diesem Augenblick beginnt das menschliche Leben. Genau. Also wir erinnern uns, du wirst gezeugt, du bist kein Mensch, du bist ein Nascitorius, ja, so, das, was davor ist. Und du bleibst Nascitorius, egal wie alt du bist oder mit wie vielen Geschwisterkindern du dich in der Gebärmutter austobst, ja, bis zu einem Moment. Und ab diesem Moment bist du ein Mensch. Und dieser Moment wird definiert durch Beginn der der Eröffnungswehen. Auch das haben wir schon mal erklärt. Mhm. Also ab einer bestimmten Wehenform bist du ein Mensch. Und jetzt wirst du nicht mehr durchs Abtreibungsrecht geschützt, dass keiner vorbeikommt und dir was tut, sondern ab jetzt wirst du durch Körperverletzung und Mordparagraphen und so weiter, also durch den anderen Teil des Strafgesetzbuchs geschützt. Wenn man dich jetzt umbringt, ist es eine Tötung, regelmäßig wahrscheinlich ein Mord. Wenn man dich vorher umbringt, ist es eine Abtreibung. So. Und dieser logische Moment ist die Eröffnungswehen. Jetzt hat es sich ergeben, dass der Mensch irgendwann feststellte, naja, nicht alle Babys schaffen den korrekten Ausgang mit allen ohne Probleme. Da schneiden wir doch ab und zu Frauen auf. Also, kennt ihr, ne? Kaiserschnitt und das war auch noch einfach. Da habe ich nämlich einfach den Uterus aufgeschnitten, das Baby rausgeholt, in dem Moment, wo ich den Uterus aufschneide, also nicht die Bauchdecke, offensichtlich schneidet man da mehrfach, ja, so schichtenweise.
Ja.
In dem Moment, wo ich den Uterus aufschaue, also in dem Moment, wo ich quasi zum Beispiel aus Versehen das Kind verletzen könnte oder so. Das ist auch eine logische Situation. In dem Moment bist du also ein Mensch. Und jetzt ist die Idee von Jennifer, naja, wenn ich jetzt aber nur eins der Babys raushole, wie sieht denn das aus? Und da würde ich sagen, das ist eine interessante Verteidigungsstrategie. So würde ich das wahrscheinlich auch verteidigen, zu sagen, also zumindest konnten die Ärzte das nicht wissen oder die Ärztin, die das gemacht hat. Aber eigentlich, der Schutzzweck ist ja in dem Moment, wo ich zuschneide oder aufschneide, jetzt gehe ich da rein und verändere da was bei dem Baby. Und jetzt ist das Baby quasi in der Gefahr, dass die Außenwelt auf es einwirkt. Ja, weil dadurch wird es ja auch zum Baby. Und jetzt das eine rausnehmen, dann wieder zumachen und sagen, na, jetzt ist kein Baby mehr, schwierig. Weil, dass du diesen Menschen, also ich würde sagen, dass du diesen Menschenstatus auch wieder verlierst, wieder das geht eigentlich nicht. Ja, deswegen würde ich sagen, das ist eine interessante Verteidigungsstrategie. Wahrscheinlich muss man das auch so, wenn Laien, ich hoffe Jennifer ist Laien, das so sehen, dann müsste das wohl so sein, dass man sagt, naja, das kann man zumindest einmal machen, bis das in jedem Ärztemagazin einmal drin stand. Aber eigentlich ist die Sache ziemlich klar, wenn du es aufmachst, dann werden in dem Moment alle Babys, weil ich meine, wie willst du die Auswahl treffen? Ja, also vorher auf einem Ultraschall markieren oder so ist auch schwierig.
Also wir haben das damals schon diskutiert und waren uns damals schon einig, glaube ich, dass das eine extrem blöde Situation ist.
Ja, und auch also
in jeglicher Hinsicht. Gut. Schaffen wir noch die Nachträge, wenn ich mich kurz fasse? Ich fasse mich einfach kurz.
Ja, dass du dich kurz fasst, war hier noch nie das Problem.
Gut, ich habe nämlich zwei, drei Nachträge. Und einmal nämlich zu Renate Künast. Wir haben es, ich glaube, in Folge 3 hatten wir das Thema und da hat sich ein bisschen was ergeben. Und zwar sind zum einen, also hört euch gerne Folge 3 nochmal an, sie hat Beschwerde damals eingelegt gegen den Beschluss. So, nicht das Urteil, den Beschluss. Und bezüglich dieser, ich glaube, 22 Äußerungen waren es, die nicht als beleidigend eingestuft wurden. Und tatsächlich sind nach Einlegung der Beschwerde jetzt, ist ein Teil davon revidiert worden. Es sind jetzt 6 Äußerungen doch beleidigend. Immerhin etwas. Und tatsächlich...
Welche denn?
Ah, das habe ich nicht rausfinden können, tatsächlich. Okay. Vielleicht findet das jemand raus. Und tatsächlich... Es gab ja dieses, von dem das Ganze so ein bisschen ausging, dieses Facebook-Foto oder gebastelte Foto, wo diese Aussage drauf stand, dass Renate Künast Sex mit Kindern gut fände, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Wie gesagt, hört euch Folge 3 dazu an, da haben wir das ein bisschen erklärt, wie das Ganze zustande kam. Und der Büroleiter von Live, Erik Holm, ist ein Abgeordneter der AfD übrigens im Bundestag, hatte genau sowas getwittert, hatte zwar wohl einen Verweis auf den Artikel mit drin, aber es war nicht, also wir kennen alle Twitter und wir kennen alle Facebook, man guckt sich nicht immer vollständige Artikel an, man guckt sich häufig auch nur Headlines an und sie ist dagegen vorgegangen und der Tweet ist als unzulässig und unwahre Tatsachenbehauptung eingestuft worden, weil er wichtige Informationen unterschlägt. Das dazu, ein Teilerfolg. Gleichzeitig ist etwas passiert, was nicht so schön ist, und zwar, ich hoffe, ich kriege ihren Vornamen richtig hin, und zwar Safsan Cebli, auch Genossin aus Berlin. Wer ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, weiß, dass sie sich nicht scheut, auch mal deutlich zu werden, was leider dazu führt, dass sie ziemlich viel Hass ausgesetzt ist. Und das passierte in einem Video eines wohl rechten YouTubers, der sie als Quotenmigrantin der SPD und islamische Sprechpuppe bezeichnete. Da ging es sie auch vorgegangen. Und es ist keine Beleidigung. Das müsse wieder die Argumentation, sie müsse als Politikerin mehr hinnehmen als andere Menschen. Das fand ich bei Renate Künast schon schwierig. Und das Gericht sagt, das könne man zwar als unverschämt oder kränkend finden, aber es sei trotzdem zulässig. Die Bezeichnung islamische Sprechpuppe, da wird man zwar hart, aber es im Kontext haarscharf an der Grenze des Zulässigen. Wer das vielleicht mitbekommen hat, die Verhandlung muss grandios gewesen sein. Es sollen circa 80 Anhänger des YouTubers mit Deutschlandfahren im Gericht gewesen sein, die jubelnd aufsprangen, als das Urteil verkündet wurde. Ich finde es ganz, ganz gruselig. Daniel, möchtest du da noch was zu sagen?
Ich fand die Aufnahmen gruselig aus dem Amtsgericht, ja, da Tiergarten oder was das war. Also weiß ich nicht. Wenn du das in Hannover machst, weiß ich nicht, ob der Amtsgerichtspräsident nicht das räumen lässt.
Das wäre eigentlich angemessen. Das fände ich auch richtig.
Also ja, man kann drin, Verhandlungen sind öffentlich, da muss man sich, das muss man ertragen, sowohl als vermeintlich Geschädigter als auch als Angeklagter. Aber wenn draußen 100 Menschen im Gebäude rumskandieren, egal ob für eine gute oder für eine schlechte Sache, das fände ich irgendwie schwierig. Da würde ich auch als Verteidiger sagen, jetzt sollt ihr zu, dass hier deine Fans wegkommen. Das darf nicht sein. Mhm. Also ein Gericht muss in Ruhe entscheiden können, weil sonst das geht nicht, finde ich.
Genau. Das Ganze wird uns noch weiter begleiten, denn das wird nicht so stehen bleiben, hoffentlich.
Nee, das...
Genau, dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu Chemnitz. Auch das haben wir behandelt, ich glaube, relativ früh auch, Folge 2 oder so.
Vielleicht sagst du immer noch zwei Sätze dazu, was eigentlich so ursprünglich war.
Wir erinnern uns, war das letztes Jahr? Oh Gott. Stadtfest Chemnitz, der Tod eines Deutschen, womöglich... Nee, wir haben ein Urteil, ne? Oh Gott, es ist schon so lange
her. Ja, es gab ein Urteil. Also es gab dort eine Messerstecherei. Am Ende war einer tot. Und wie Laura so schön betonte, der war deutsch. Und die Tatverdächtigen und ich glaube auch der Verurteilte, wobei das ist noch nicht rechtskräftig, die waren nicht deutsch. Und dann gab es einen riesen Tuaregu und...
Es lief ein Mob durch Chemnitz.
Es gab Pogrome. Also es haben sich einfach Leute verabredet, worden, ob sie jetzt Nazis waren oder nicht, und haben sich verhalten, ja, wie Nazis sich verhalten. Sie sind nämlich durch die Stadt gelaufen und haben anders Aussehende und so angegriffen. Und im Zuge dessen hat ein JVA-Beamter, meine ich, ja, oder ein Beamter, den Haftbefehl nämlich von einem der Tatverdächtigen fotografiert und in Facebook hochgeladen. Und dort?
Genau.
Jetzt geht's zu dir.
Und der ist geteilt worden. Also der Beamte, der das gemacht hat, der ist schon verurteilt worden. Der hat 11 Monate auf Bewährung bekommen und 150 Stunden soziale Arbeit. Und
genau. Und der wird auch sein, bei 11 Monate ist das kein Automatismus, aber wenn die nicht total bescheuert sind, dann kann man, also es ist so, wenn man 12 Monate hat, ne, also wenn du 12 Monate, also ein Jahr Freiheitsstrafe bist, dann bist du automatisch kein Beamter mehr. Dann gibt's eine gesetzliche Folge. Und bei 11 Monaten gibt's noch ein Disziplinarverfahren, aber
genau.
Also wofür was will man den einsetzen?
Und jetzt haben wir noch eine Verurteilung eines Beamten. Eines Beamten, jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Auf jeden Fall, der das geteilt hat, diesen Haftbefehl. Und der hat, nein, ist kein Beamter, es ist einfach jemand. Der hat eine Geldstrafe bekommen von 60 Tagessätzen a 15 Euro wegen Paragraph 353d, Verbot der Veröffentlichung eines amtlichen Dokuments. Und zwar nur durch das Teilen dieses schon veröffentlichten Haftbefehls. Finde ich aber gut. Genau.
Ja, also ist halt verboten, sowas zu... Ne? Also man muss sich ja überlegen, stell dir mal vor, ihr werdet verhaftet, warum auch immer. Da stehen dann eure kompletten Daten drin und dann so ein Tatvorwurf. Ich meine, wenn ihr verhaftet werdet und in U-Haft kommt, dann steht da auch drin, also dann müsst ihr schon was angestellt haben. Dann wird das veröffentlicht, während ganz Nazi-Deutschland von sich gerade aufregt. Das ist schon eher unangenehm. Aber man muss schon Leute schützen, die sowas machen, also die einfach in U-Haft kommen. Das ist schon richtig.
Das stimmt. Daniel, wir kommen zum Ende und zwar, es gibt heute keinen Strafrechtsmove und keine entbehrliche Norm, weil ich habe es nicht geschafft. Aber deswegen gibt es trotzdem einen Strafrechtstipp.
Genau. Ja, mein Strafrechtstipp der Folge ist, wir wollten noch mal kurz auch 2 Sekunden über Kuba erzählen. Es geht nämlich um den sogenannten Truthahn-Geier und zwar als ich eines wunderschönen Morgens, wir waren mit unseren Mitreisenden auf einer wunderschönen Ecke, so La Bajada, wenn er das mal googelt, kann ich nur empfehlen.
Und Maria Lagunda.
Und Maria Lagorda, genau, bin ich morgens aus meiner Hütte so vorbei an den Hütten, wo Laura und die anderen gepennt haben und bin so morgens um 6:30 ganz alleine schnorcheln gewesen an einem Strand, wo niemand war, außer 20 Truthahngeier, die genau da saßen,
und auf dich gewartet
gekrabbelt bin. und auf mich gewartet haben. Und dann haben wir ein bisschen was über Truthahngeier gelesen. Die sehen total geil aus. Roter Kopf, schwarzes Gefieder. Und die sind da überall, wo wir da unten waren, bei La Bajada. Super geile Ecke. Und da haben wir was Witziges festgestellt. Die werden nämlich offensichtlich, oder wurden, wir wissen es nicht, es wäre ja schön, wenn irgendeine Landtagsabgeordnete da mal eine Anfrage stellen würde, ob das noch so ist. Vielleicht finden wir ja eine. Jetzt müsst ihr das Lachen euch von Laura, die lacht leise, weil sie weiß, dass wen ich da gerade versuche zu überreden. Könnt ihr mal eine Mitarbeiterin von ihr vorbereiten. So, auf jeden Fall, also diese Truthahngeier, roter Kopf, schwarz, die werden oder wurden vom LKA Niedersachsen nämlich eingesetzt, um Leichen zu finden, als Leichenspürgeier. Mhm. Supergeile Idee. Und deswegen ist, also man hat wohl versucht oder macht es immer noch, dass wenn man Leichen sucht, dass man den Geier losschickt, ja, wahrscheinlich GPS, und dann soll der mal gucken, wo die Leiche liegt. Und das ist natürlich eine ziemlich wichtige Sache, wenn ihr vorhabt, eine Leiche irgendwo unterzubringen, ist deswegen mein Strafrechtstipp der Folge: Ihr müsst eure Leichen bitte geiersicher lagern. Ja, das ist uns ganz wichtig, ja. Also wenn du eine Leiche ablegst, ja, dann nicht einfach irgendwo auf dem Felsen oder so, sondern so, dass der Geier nicht drankommt. Das wäre mein Strafrechtstipp der Folge.
Großartig.
Genau, also offensichtlich Geier. Wobei, also Leichen findet man, wenn man erstmal weiß, wo die sind, relativ einfach. Es sei denn, es ist zu viel Unterholz. Das ist, glaube ich, sonst das Problem. Also ich kenne auch einen Fall.
Gibt auch Hunde, die das können.
Aus dem Raum Hannover. Ja, aber die brauchen auch, wenn du so in so einem Waldstück jemanden verscharst und da ist zu viel Unterholz, so im Sommer, da kann es dauernd sein. Das gab es mal bei Wunsdorf, einer Stadt, mit der ich ja durchaus verbunden war, einen Fall, wo irgendwie, glaube ich, so ein Bulli von der Polizei dann mal 6 Monate stand, bis das Unterholz so weit zurück war, dass man es wegschneiden konnte. Und erst dann hat man, ich glaube, eine 9-Jährige gefunden.
Schön. Das ist ja ein schönes Folgenende.
Genau. Na, wir haben noch, es kommt ja noch vorher unsere Fehler.
Gut. Das war der
Start. Kommen wir zum Feedback.
Feedback, genau.
Holger.
Wir haben ein sehr, sehr ausführliches und ich freue mich sehr auch über dieses Feedback von Holger bekommen. Holger ist Polizeibeamter und Rechtskundelehrer. Ich finde das sehr schön, dass uns auch Polizistinnen und Polizisten zuhören. Was hat Holger für ein Problem, Daniel? Vor allem ein Problem mit Daniel.
Ich glaube, er hat kein Problem, aber er hat zu Recht auf seine Sachen. Also Holger hat
zu Holger Recht, versucht jetzt Daniel zu erziehen. Ich habe es noch nicht hinbekommen.
Genau. Grüße gehen raus an meine Mama und meinen Papa. Die haben Holger hat, danke für deine E-Mail. Holger hat im Wesentlichen gesagt, naja, Daniel sagt manchmal Bulle, er hat das so erkannt, aber so richtig gut findet er das nicht. Und außerdem, so, und dann kann man natürlich lange rumdiskutieren.
Ich finde das auch.
Ich werde meinen gut. persönlichen, so, also, mein persönlicher Sprachgebrauch ist, habe ich letztes Jahr schon erklärt, ich sage tatsächlich Bullen, wenn sich Polizisten benehmen, oder Polizistin, wie in einem schlechten amerikanischen Serie oder Film, und Polizistinnen und Polizisten, wenn sie ihren Job richtig machen. Ich habe eingesehen, dass jetzt, wo wir auch langsam berühmt werden durch den Podcast, ich vielleicht das nicht im Podcast machen sollte, weil es gibt Polizistinnen und Polizisten, die sagen von sich selber, ich bin Bulle und mögen das gut, finden das gut, aber es gibt auch Leute, die fühlen sich dadurch irgendwie abgewertet, und wir möchten hier niemanden abwerten, auch wenn der oder die Polizistin, die ich gerade am Wickel hier habe, sich vielleicht nicht richtig verhalten haben könnte. Deswegen, danke Holger, ich versuche das böse Wort mit dem B nicht mehr zu sagen.
Danke auch, Holger.
Ja, so. Und dann hat er uns schon ein bisschen, also insbesondere auch mich schon ein bisschen deklassiert, das muss man ganz offen sagen. Wir haben nämlich letztes Mal über den Platzverweis gesprochen und da habe ich ehrlich gesagt auch so einen Moment gehabt, was war denn noch ein Platzverweis? Und da habe ich gesagt, ist auch strafbar, wenn man sich dagegen, das stimmt nicht. Also in den meisten Ländergesetzen und so auch bei unseren gibt es keine Strafbarkeit des Platzverweises. Also wenn man dagegen verstößt. Das liegt einfach daran, wir waren vorm Urlaub, und ich insbesondere, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt, da waren ganz viele Mandanten, die waren wichtiger als der Podcast, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist auch ein bisschen traurig, aber...
Das ist für den Podcast und für euch alle traurig. Wenn ihr euch irgendwann mal in meine Hände begebt, ist das vielleicht, oder begeben müsst, versteht ihr das vielleicht. Na, also das ist schlecht vorbereitet gewesen. Wir müssen das mit dem Podcast ein bisschen besser vorbereiten. Das haben wir am Anfang gesagt und dann passieren solche Fehler und auch da hat Holger kein Recht. Also, wenn ich mich gegen einen Platzverweis, das ist keine Strafbarkeit.
Genau.
So, und danke Holger, bitte empfehl uns weiter deinen Polizeischülerinnen und Schülern. Wir sind halt nicht, also Laura hat sich ja noch nicht entschieden, auf welche Seite sie kommt, aber die Polizistinnen und Polizisten sollen ja auch mal
irgendwie die Leute auf der guten Seite ticken. Ich gehe nicht auf die Seite der Staatsanwaltschaft. Vielleicht gehe ich einfach ganz woanders hin.
Ganz woanders. Herzlich willkommen bei Lauras Zivilrechts-Podcast.
Nein.
Heute reden wir über Blumenrabatten von meinen Nachbarn. Laura, oh nee. Da gibt es ein ganz neues Urteil vom Amtsgericht Pusebucke. Lass uns doch mal drüber sprechen. Wenn mein Nachbar Hortensien hat, darf er das?
Nein.
Okay, schade. Wir machen weiter. Der Nachbarschaft.
Nein, das ist ja auch witzig, es gibt keinen Nachbarschaft.
Okay. Nachbarschaftsrechts-Podcast. Und dann bitten wir immer die Leute, dass sie uns ihre Geschichten mit ihren Nachbarn schicken und regen uns dann auf, boah, was das für ein Nachbar.
Nein.
Ja, also Nachbarschaftsrecht ist wirklich ganz, ganz oben auf meiner To-Do-List. Bist du eigentlich nachher auch beim Känguru?
Nee, Laura? Bin ich nicht, weil jemand mit der Lesung andere mit Leute einladen kriegen? Wollte. Tja.
Ah, gut.
Vielleicht ist der Podcast auch nach dieser Folge vorbei.
Schade eigentlich auch drum, war nett mit euch, ciao. Wir haben noch weiteres Feedback.
Genau, wir haben ja mal bei Twitter aufgerufen, ob für Themenvorschläge und uns wurde tatsächlich ein Vorschlag oder sogar zwei, den einen weiß ich gar nicht mehr, den muss ich nochmal suchen. Der eine Vorschlag war auf jeden Fall, dass wir uns mal befassen sollten mit religiösen Symbolen im Gerichtssaal. Das ist jetzt kein klassisch strafrechtliches Thema, könnte man aber zumindest in einer kleinen Sequenz mal machen. Wir haben es heute nicht gemacht, weil wir es auch nicht geschafft haben. Wir haben es aber nicht vergessen. Also wir wollen nicht, dass Leute denken, wir würden ihre Themenvorschläge nicht ernst nehmen. Das tun wir sehr wohl. Wir haben es aber heute nicht geschafft und haben uns das fürs nächste Mal zumindest so als kleinen Aufhänger genommen. Genau. Dann danken wir Röhre für die IT.
Für die IT. Wir ziehen demnächst um. Da merkt ihr aber eher einmal nichts von. Ja, wir ziehen endlich um. Wir sind fast fertig. Wir müssen uns das mit dir angucken. Falls wir in den nächsten Tagen, falls ihr weg sind, ne, sucht uns neu. Also wahrscheinlich passiert das nicht.
Ich hoffe, dass das nicht passiert.
Röhre. Ich auch nicht, wirklich? Weil sonst bringst du mich um. Das ist der letzte Podcast. Nein, also danke Röhre für die IT, wie immer.
Genau. Und bewertet uns gerne bei Apple Podcast. Da ist jetzt eine Weile auch nichts passiert, weil wir auch eine Weile nicht gepodcastet haben. Aber wir freuen uns weiter über Bewertungen. Und folgt uns auf Twitter. Wie heißen wir da?
Ich habe dich schon wieder nicht gehört. Ich bin mal gespannt, ob die Tonspur gleich da ist. Also, folgt uns auf Twitter. Da heißt ganz wichtig, @diestrafbar.
Sorry, jetzt war ich raus. Der Brunki und Juraeule.
Genau, da folgt uns mal, weil, wisst ihr, wir brauchen so ein bisschen Fame.
Das wäre schön.
In diesem Sinne, wir sehen uns irgendwann, hören uns irgendwann.
Alles klar.
Wir freuen uns und schnelle Folge gewesen, diesmal sehe ich gerade. Bis dann, ciao.